Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Füttern Podcast. Die Mission: Jeder kann sein eigener Fütterungsexperte werden. Dafür ist es unabdingbar, die eigenen Erfolgsfaktoren zu kennen. Die Fütterung der Herde ist der wichtigste Hebel für die Tiergesundheit. Die Futterkosten sind der größte Kostenblock in der Milchproduktion. Die Fütterung gehört deshalb aus unserer Sicht ganz klar in die Hände des Betriebes. Denise zeigt Milchviehhaltern Schritt für Schritt, wie sie die Fütterung der Herde selbst in die Hand nehmen und greift dabei auf Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Beratung zurück. Ziel sind gesunde Herden, einfach aufgebaute Rationen, die die Kühe bedarfsgerecht versorgen. Dabei werden die Futterkosten fest im Blick gehalten.
Du brauchst keinen neuen Kuhstall, um eine gesunde Herde zu melken. Das ist der Titel von dieser Podcast-Folge und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo Denise.
Moin Astrid. Hi.
Genau, dieses Thema ist ja tatsächlich eins, was uns immer wieder an verschiedenen Stellen auch begegnet, dass Betriebe eben Angst haben oder befürchten, dass sie mit den gegebenen Stallbedingungen, alter Stall, Maße passen nicht perfekt und so weiter, dass das der Grund ist, warum sie ihre Ziele nicht erreichen, warum sie keine gesunde Herde haben, warum sie ihre genommene Milchleistung, die sie sich wünschen, nicht erreichen und so weiter. Und deswegen ist uns das eine Podcast-Folge wert.
Auf jeden Fall, also weil das ja einfach auch ein Thema ist, mit dem sich ganz viele Landwirte auch in den letzten Jahren ja schon intensiv auseinandergesetzt haben. Ob es jetzt neue Liegeboxenbügel sind, welche Liegeboxenbügel nimmt man, welche Einstreu nimmt man für die Liegeboxen, hat man Matten, welche Matten hat man, Laufgangbreite, Wasser, Tröge, Drucktränken etc. Ja.
Ja, super spannendes Thema und ist ja auch eins, was man, auch wenn ich so ein Studium zurückblicke, dem ist ja ein ganzes Modul gewidmet, so ungefähr. Ist ja auch was da auf Fotos viel cooler aussieht, wenn der Stall Platz hat, Licht ist, alle immer schön eingestreut, alles glänzt und blinkt. Aber das ist ja nicht die Realität und uns ist wichtig, dass wir in dieser Podcast-Folge einmal klären, wie wir so die Prioritäten verteilen würden. Und an der einen oder anderen Stelle habt ihr auch bei uns schon lesen dürfen, dass wir davon überzeugt sind, dass 80% am Ende eures Ergebnisses an der Fütterung hängen. Und dann liegt ja die Frage natürlich auf der Hand, kann man denn den Rest jetzt ignorieren?
Ich kann mich noch erinnern, als ich damals gestartet bin, ich hatte nach meiner Promotion zum Thema B-Vitamine beim Beratungsdienst angefangen und da war ich immer total Feuer und Flamme auf diese Themen. Ne? Hat der Landwirt genug Kuhbürsten? Kommen die Kühe alle an die Wassertränken? Gibt es irgendwo Sackgassen? Sind die Liegeboxen bequem? Kann man den Kniefalltest machen? Sind die Laufgänge trocken? Ja. Wie ist das Nackenrohr eingestellt am Futtertisch? Ist irgendwie das Fressgitter zu tief? Haben die irgendwie Technopathien am Nackenband? Und all diese Sachen, das finde ich auch nach wie vor total spannend, aber die haben mich damals so motiviert, da so durch den Stall zu laufen. Auch jeder Stall ist ja anders.
Ja.
Gerade hier oben in Schleswig-Holstein gibt es ja auch viele Betriebe, die mit sehr alten Ställen arbeiten und da dann so nochmal zu gucken, wo sind die typischen Schwachstellen, worüber stolpert man und was kann vielleicht auch der Landwirt mit einem relativ geringen Budget, weil jeder kann sich noch erinnern, die Milchpreise waren in den letzten Jahrzehnt nicht immer so gut wie aktuell.
Ja.
Und da stand auch vieles auf der 40-Cent-Liste, was man dann ewig nicht machen konnte, weil der Milchpreis kontinuierlich unter 35 Cent gelegen ist oder teilweise auch unter 30 Cent. Und dann war es auch immer wichtig zu gucken, was kann ich denn jetzt für Verbesserungen, beispielsweise die Lampen waschen, Ventilation noch installieren oder früher anschalten.
Ja. Entstauben.
Entstauben, genau.
Ja.
Und nicht über die Kühe, indem man es das erste Mal wieder anstellt,
ja.
Sondern im Vorfeld, bevor man es anstellt. Nö, und da gab es dann ja doch immer viele coole Sachen und es hat auch immer ganz, ganz viel Spaß gemacht. Faktisch war es dann aber so, dass es immer nicht der krasse Gamechanger war.
Also ja, ich Ich finde wichtig, dass man sich klar macht, sehr häufig ist es ja so, wenn man sich jetzt vornimmt, tatsächlich die Liegeboxenbügel alle einmal neu aus oder die Liegeboxen alle einmal neu auszustatten, ob es mit Matratzen ist oder die Bügel neu oder. Da stehen ja dann einfach auch krasse Summen, je nachdem, wie viele Kühe man hat.
Auf
Und
jeden Fall.
am Ende ist es ja so, dass ihr immer rechnen müsst, wie viel mehr Milch gibt es mir oder wie viel mehr Gesundheit habe ich dadurch oder so. Es muss irgendwo ja eine gerechtfertigte Investition sein. Klar, wenn es jetzt so völlig weit weg ist, so richtig veraltet, das motiviert einen selber ja auch, wenn man dann das so ein Update dem Stall verpasst. Aber einfach sich klar machen, genau, für was ist gerade Geld da? Und ist dann das Priorität eins, ne? Oder gibt es da vielleicht andere wichtige oder wichtigere Stellschrauben, die man zuerst drehen muss?
Ja, die Frage, ob das Geld an der Stelle am besten eingesetzt ist, sowohl für die
Genau.
Tiergesundheit als auch für die Wirtschaftlichkeit des Betriebes, die darf man sich ja immer wieder stellen. Und so der Klassiker ist Futtertischbeschichtung, ne? Wenn dann die Steine schon überall rausgucken und man möglicherweise auch schon durch spitze Flintsteine dann Verletzungen bei den Tieren hatte oder auch mal Abgangstiere aufgrund dessen oder man das zumindest vermutet, dass es da einen engen Zusammenhang gibt, dann geht es da ja auch tatsächlich um Kuhleben, die man dann mitunter da noch retten darf. Aber so dieses typische, was auch in manchen wissenschaftlichen Untersuchungen ja manchmal geschrieben wird, dass man dann irgendwie 1 bis 2 Liter mehr Milch hat, wenn dann der Futtertisch nicht mehr so rau ist, weil der dann also zum einen ja neutraleren Geruch hat, weil man den besser sauber halten kann, ne, als wenn da jetzt irgendwie überall noch so ein bisschen Gammelfutter festklebt. Und aber auf der anderen Seite ja auch der Komfort für die Tiere, dass sie da mit ihrer Zunge, mit der sehr sensiblen Zunge da nicht über den rauen Boden rüber müssen, ist dann in der Praxis auf den Betrieben, die das bei mir gemacht haben, nie so gewesen, dass die danach 2 Liter mehr Milch gemolken hätten oder ein
Übertragbar, ja.
Kilo mehr Futteraufnahme gehabt hätten. Die waren alle trotzdem total happy mit der Entscheidung und haben sich gefreut, dass sie es gemacht haben. Und dann ist eben auch der Aspekt, den du gerade genannt hast. Man will ja dann, ne, da auch irgendwie die Tiere schützen oder man will halt vermeiden, dass sie dann da irgendwie so ein Baustahlmatte dann in der Nase haben, im Flotzmaul haben. Also da hat man ja einfach auch Verantwortung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber so dieses, was da manchmal erzählt wird, ah ja, und dann hast du da auch direkt mehr Milch oder mehr Futteraufnahme auf der gesamten Herde. Das ist jetzt was, was wir da beispielsweise noch nicht beobachten konnten. Was ab und zu, also ja, schon auch gemacht wird, ist, dass man nicht nur die Liegeboxenbügel tauscht, sondern auch die Maße dann anpasst an die größeren Tiere. Und da gibt es natürlich schon auch positive Effekte, auch durchaus auf die Futteraufnahme, weil wenn die Kühe nicht immer Angst haben, aufzustehen und sich wieder abzulegen, weil es schmerzhaft ist, das haben wir auch schon in anderen Podcast-Folgen genannt oder auch in Videos, dann ist es natürlich so, dass sie schneller mal aufstehen können und sich schneller ablegen und das auch dazu führt, dass sie häufiger an den Futtertisch gehen, weil sie nicht wissen, ah, wenn ich wiederkomme, tut es wieder weh, weil ich nicht weiß, wie ich mich da hinlegen soll. Und also Liegeboxenkomfort zu schaffen in Form dann auch von passenderen Abmaßen, um die Kuh dazu zu bringen, dass sie sich eben direkt auch innerhalb von 2 Minuten ablegt und auch schnell aufstehen kann und nicht irgendwie 5 oder 10 Minuten oder manchmal ja sogar noch länger überlegt, wie sie sich jetzt ablegt. Das ist auf jeden Fall auch was, was sich positiv auf die Futteraufnahme, positiv auf die Pansengesundheit und dann eben auch positiv auf die Tiergesundheit auswirkt, auf jeden Fall.
Manchmal gibt es da natürlich auch Lösungen, die dann auch günstig sind. Ne? Wenn es einfach darum geht, manchmal kann man einfach auch noch Nackenrohr verschieben,
Auf jeden
was dann
Fall.
schon irgendwie am Ende nur Arbeitseinsatz bedeutet. Ne? Nichtsdestotrotz, also genau, das genau, Aussage ist ja ganz eindeutig. Natürlich hat das irgendwo einen Einfluss, aber eben nicht pauschal und nicht immer und eben auch
Ja.
nicht, sollte auch nicht immer Priorität eins sein. Ne?
Ich wollte sagen, dass wir ja immer wieder auch Stallumzüge haben, also wo jemand voller Motivation in einen neuen Stall zieht. Und dann einfach feststellt, dass es nicht automatisch mehr Milch bedeutet. Und das hängt eben auch immer davon ab, wo kommt man her, was sind die Tiere gewohnt. Auch die Kühe brauchen sehr lange, um sich an neue Situationen, andere Liegezeiten, andere Laufwege, andere Entfernungen zu gewöhnen. Und das darf man nicht unterschätzen. Und es ist eben nicht automatisch so. Also ich habe das eigentlich nie erlebt, dass jemand in einen neuen Stall geht und dann hat er, obwohl sich die Ration nicht geändert hat, plötzlich mehr Milch. Was
Nur weil es
man,
im Kreditantrag drin stand, ne?
ja, genau. Hashtag Kühe können nicht lesen, wie ihr
Ja.
wisst. Und was aber immer, und deswegen sagen wir das so provozierend ja auch, 80% der Tiergesundheit hängen mit der Fütterung zusammen. Wenn ihr, egal was für einen Stall habt, wenn die Fütterung nicht läuft und nicht richtig eingestellt ist, ist es nahezu egal, die Kühe können sich selbst dann nicht retten. Also die werden krank davon. Wenn ihr die azidotisch füttert, kriegen die eine Azidose. Das wirkt sich negativ auf ihr komplettes Wohlbefinden aus. Das wirkt sich negativ auf die TMA aus, auf die Trockenmasseaufnahme, die ja übrigens nach wie vor von 95% der Milchviehhalter in der Dachregion nicht wöchentlich gemessen wird. Deswegen kriegt man das dann immer nicht so genau mit. Und es ist einfach so, wenn ihr eine Ration habt, die nicht funktioniert, das kann ja auch, können ja auch Kleinigkeiten sein, Spurenelementversorgung passt nicht, irgendwelche Zuckerstärkegehalte passen nicht oder was auch immer, führt dazu, dass die Tiere in der Tiergesundheit beeinträchtigt werden. Und dann ist es nahezu fast egal, in welcher Stallumgebung sie untergebracht sind. Sie werden das euch immer negativ quittieren und ihr könnt da wenig mit abfangen. Das
Ja.
heißt, eine schlechte Silage, die beispielsweise nicht für melkende Kühe geeignet ist, aufgrund ihrer hohen Rohaschegehalte oder hoher Clostridienlast oder hoher Zuckergehalte oder niedrigen TS-Gehalte oder vielleicht auch alles zusammen. Wenn ihr die einsetzt, sind die Kühe krank. Und dann ist es egal, ob sie in einem niegelnagelneuen Stall stehen oder nicht. Und das hängt natürlich stark davon ab, auf welchem Leistungsniveau ihr fahrt. Und umso höher die Leistungen sind, umso ja, kompromissloser darf die Fütterung sein. Also ihr müsst einfach dann da ja auch, dürft keine Fehler machen und Fehler werden euch nicht verziehen. Und das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Und dann kann man auch nicht zu der Kuh sagen, ach, naja, aber du hast doch jetzt eine schöne Liegebox und guck mal, ich habe dir noch einen flexiblen Liegeboxenbügel da eingebaut. Und übrigens, ich schieb dir ja dann auch 8-mal am Tag Futter ran oder habe noch einen Futteranschieberoboter oder eine Futtertischbeschichtung. Das ist der Kuh egal, wenn sie mit Bauchweh da halb auf Seite liegt und nicht weiß, wie sie den Tag rumkriegen soll.
Und ich finde, genauso wie der neue Stall mit den modernen Abmaßungen und so weiter keine Garantie dafür ist, dass die Tiere gesünder und leistungsfähiger sind, kann man das Beispiel auch umdrehen. Ich finde, also es gibt ganz viele alte Ställe, auch große Ställe, die man ja nicht von heute auf morgen einfach mal umbauen kann, wenn man jetzt so eine 800er oder 1000er Anlage in den neuen Bundesländern sich anguckt, da sind ja große Zahlen nötig, um dann tatsächlich neu zu bauen, unabhängig davon, ob man das genehmigt kriegt und so weiter und so fort. Und ich habe doch das ein oder andere Mal auch eine positive Überraschung gehabt, weil man kommt in die Ställe rein, die sind einfach von den Boxenmaßen alt und aus irgendeinem Grund sind die Tiere aber gesund, weil eben das Management stimmt und weil die Fütterung stimmt. Also es ist keine Garantie in die eine oder in die andere Richtung, ne?
Weil das natürlich ganz entscheidend ist, auch wie ihr euch mit den Tieren beschäftigt, wie ihr denen zuhört und also zuhört im Sinne von, ne, wie ist das Kotbild, wie sind die Tankdaten, wie ist die Futteraufnahme, wie ist die Rationsberechnung, wie ist die Rationsanalyse, was fällt euch bei euren Grundfutteranalysen auf, was sind die Schwachpunkte an eurem Standort bei der Grundfutterqualität, was könnt ihr noch, also da gibt es ja so viele hunderte Punkte, die dann einfach stimmen müssen. Und das ist ja auch der Anspruch, den die Landwirte bei uns im Training dann noch ja weiter nach oben skalieren. Also in der Regel kommen ja hier zu uns fast nur Landwirte, die eh schon einen hohen Anspruch an sich selbst haben und sich auch schon intensiv mit der Fütterung beschäftigt haben und dann aber einfach sagen, sie wollen jetzt noch mal einen richtigen Hebel ansetzen, weil sie es selber komplett kontrollieren und steuern wollen, weil sie einfach genau das ja feststellen, dass da Potenzial ist. Und das ist unabhängig davon, welche Stallsituation man hat. Weil man kann durch Arbeitsstunden ja auch schlechte Ställe umkehren. Und man kann auch in einem neuen Stall, wenn man zu wenig Management-Skills hat oder auch wenig Arbeitszeit in den Stall investiert, darf man dann auch nicht also seine Ziele zu hoch stecken, weil die werden die Kühe nicht schaffen. Also die sind nicht automatisch gut, weil sie in einem guten Stall stehen oder in einem neuen Stall stehen, wie du es gerade formuliert hast, sondern genau, wir kennen halt unzählige Herden, die sehr, sehr erfolgreich in den alten Ställen gemolken werden, weil ihre Betriebsleiter dafür sorgen, dass sie dort alles bekommen, was man eben im Rahmen der Möglichkeit dann da auch zur Verfügung stellen kann.
Ja, jetzt ist es, glaube ich, so, dass keiner mehr anzweifelt, dass Ketosen, Azidosen, Milchfieber, diese Geschichten alle direkt mit der Fütterung zusammenhängen. Bei Sohlengeschwüren, bei Rehen braucht man, glaube ich, auch keinen Klammer mehr um die Fragezeichen machen. Aber was ja viele noch irritiert, ist, dass du dann sowas sagst wie Mortellaro ist fütterungsbedingt. Eutergesundheit ist fütterungsbedingt. Weil wir natürlich auch da gelernt haben, das ist ja multifaktoriell. Und genau, da würde ich dich bitten, dass du das nochmal aufdröselst, warum wir selbst diese Krankheiten einschließen in unsere Aussage.
Wie neulich so schön jemand gesagt hat, das ist dann so die eigene Meinung oder die persönliche Erfahrung, die man gemacht hat, die da ja eine wesentliche Rolle spielt. Und das ist bei mir natürlich auch so. Ich bin ja auch mal gestartet und hatte so voller Elan, auch gerade was so Eutergesundheitsthemen angeht. Oh, cool, dann musst du da nach den Einstreurhythmen bei der Liegeboxenauflage fragen oder wie häufig wird die Tiefstreubox eingestreut und mit was wird die eingestreut und ist da der richtige Kalk drin und welchen pH haben wir da und so weiter, welche Keime werden nachgewiesen, sind es Euter-assoziierte Keime, sind es Umweltkeime, muss ich dann nochmal bei der Melktechnik gucken und also diesen ganzen, ich hätte jetzt fast gesagt, Kakao bin ich ja auch durchlaufen. Ich will da jetzt auch keinem zu nahe treten, weil ich natürlich weiß, dass gerade auch in der Tiermedizin da in dem Bereich dann auch noch ganz viel geforscht wird und da sicherlich auch jeder seine eigene Wahrnehmung hat oder auch seine eigenen Erfahrungswerte. Aber meine Erfahrungswerte haben einfach ganz klar gezeigt, dass es nahezu immer ein Fütterungsproblem dem Ganzen vorausgeht. Also klar ist es so, wenn ich jetzt mal übertrieben gesagt die Tiere in der Tiefstreuhalde, wo ich seit Wochen nicht gemistet und eingestreut habe, dass dann das Risiko für ein Eutergesundheitsthema steigt. Das stelle ich auch gar nicht zur Diskussion. Aber wenn jetzt ein Betrieb seit Jahren seine Einstreufrequenz hat, dass er das jeden Tag so und so macht oder alle 2 Tage so und so macht oder dann immer den gleichen Kalk verwendet, das gleiche Stroh verwendet, wie auch immer, und dann plötzlich ein Euterthema hat, dann fange ich nicht an, da zu suchen. Also, oder klar, dann frage ich auch immer, ist die Technik in Ordnung? Weil da kann schon auch mal was kaputt gehen, so, ne, bei der Melktechnik. Und natürlich kann es sein, dass er plötzlich seine Einstreufrequenz geändert hat oder mit einem ganz anderen Einstreumaterial einstreut als bisher und das dann für die Tiere nicht passt. Aber das ist in der Praxis halt so selten der Fall, weil Landwirte, wenn was gut läuft, fangen ja nicht an, oh ja, dann wechsle ich mal jetzt die Einstreu und guck mal, ob das nicht jetzt mit dem auch funktioniert. Sondern die sind ja einfach sehr darauf bedacht, nichts zu verändern für die Kühe. Und wenn wir dann die Ursachen anfangen zu suchen, und das ist ja einfach was, was ich dann in den letzten 16 Jahren lernen durfte, sind wir nie bei der Lösung gewesen, ah, okay, wir müssen jetzt den Kalk ändern oder die Frequenz und dann ist es wieder weg. Sondern wir waren dann bei über 80%, wenn nicht sogar über 90% der Fällen so, ah, okay, in der Fütterung ist was schiefgelaufen, hat jemand anderes gefüttert, es ist etwas warm geworden, ich habe eine neue Kraftfutterlieferung bekommen, es ist aus dem Hochsilo nicht richtig rausgelaufen, weil da was festgeklebt hat, an der Futtermischwagenschnecke war was, in dem Flachlager waren die Ecken, die habe ich noch mit ausgekehrt, ich dachte, das geht, der Vermahlungsgrad war ein anderer. Und so weiter und so fort. Da gibt es eine 150-Punkte-Liste gefühlt, die wir dann durchgehen. Und da ist in der Regel dann an dem Punkt immer irgendwo was schiefgelaufen. Und das Schwierige ist aber, diese Sachen herauszufinden und dafür eine Sensibilität sich zu erarbeiten, weil das kann man nur mit einem guten Fütterungskontrolling. Und dann kommt man aber plötzlich auch in die Situation, und der wir hier sind, dass wir Vorhersagen treffen können. Wenn ein Landwirt mir sagt, naja, meine Kühe zeigen die und die Symptome, das und das ist jetzt beim Füttern schiefgelaufen, leider, ich habe das anders geplant, dann sage ich ihm, okay, dann so und so und in 5, 6 Tagen oder in 3, 4 Tagen, je nachdem, was es jetzt war und wie lang da die Abstände sind, musst du aber damit rechnen, dass dann noch Euterentzündungen zusätzlich auftreten werden. Dann kommen die dann ein paar Tage später, ja, war jetzt ja leider so, ich habe da jetzt mir den einen noch eingefangen, die andere hatte zum Glück doch kein Koli gekriegt, das war jetzt nur eine normale Euterentzündung in Anführungsstrichen. Aber deswegen stellen wir einfach fest, dass Unausgewogenheiten oder Fütterungsevents, wie wir es immer so schön nennen, wir nennen es ungern Fehler, weil es ist ja nicht ein Fehler im Sinne von, ich habe das jetzt falsch gemacht, sondern das ist aus Versehen passiert. Also diese Fütterungsevents immer auch dazu führen, dass die Pansenfermentation nicht rund abläuft Und wenn die nicht rund läuft, haben wir danach in der Regel auch ein Eutergesundheitsthema.
Ja.
Und ja, deshalb kommen wir dazu, das direkt in den Kontext zu setzen.
Ja, und ich finde auch eine Sache, die man sich klar machen darf, ist, es gibt ja viele Herden, die so grundsätzlich eben bei der Clowngesundheit immer oder immer das Gefühl haben, sie haben so eine anfällige Herde.
Ja.
Ne? Und selbst das kann man ja oder gut erklären, weil in der Regel auch da die Trockenmasseaufnahmen dann nicht gut passen oder eben auch zu viele Schwankungen, noch Futterselektionsmöglichkeiten und so weiter dafür sorgen, dass eben Einzeltiere nicht fit, nicht gut, nicht ausgefüttert sind, nicht bedarfsgerecht gefüttert sind und dann natürlich auch, genau, die Tiere gar nicht in der Lage sind, sich gegen mögliche Keime und so weiter auch zur Wehr zu setzen, ne?
Natürlich, das ist ja jetzt auch mit Mortellaro. Wir werden ja immer mal gefragt, ob wir Mittel dagegen haben.
Ja.
Nein, haben wir nicht, sonst wären wir reich, so wie die Kollegin vorhin gerade meinte. Aber faktisch ist es ja einfach so, dass die Tiere, also klar, wenn man jetzt eine Herde hat, und das habe ich leider auch schon gesehen, wo 50 bis 60% der Tiere Mortellaro haben in unterschiedlichen Stadien, kann ich nicht sagen, oh, ich fütter die jetzt mal besonders gut und dann geht das von alleine weg. Nein, das wird nicht passieren. Aber ich muss mich einmal da drum kümmern. Ich brauche eine Strategie. Ich muss gucken, was für Clownbäder mache ich, in welchem Abstand mache ich, wie mache ich die? Mache ich die überhaupt richtig? Oder habe ich da dann lauter Subschwasser und die letzten 50 Tiere laufen eh schon durch die
Infizieren sich
letzten,
erstmal.
ja genau, infizieren sich erstmal richtig. So, und dann brauche ich da ja Verbände, einen ordentlichen Clownpfleger drauf, wenn ich das nicht selber kann. Ne? Dann werden ja auch immer mal wieder diskutiert, dann gibt es ja unterschiedliche Verbände, Pflaster und so weiter. Da darf ja auch jeder, da bin ich nicht tief genug drin, entscheiden, was für seine Herde da bislang gut funktioniert. Das Einzige, was wir nur als Feedback von den Landwirten immer bekommen, ist, wenn ich in der Situation bin, wo ich eh schon weiß, das mit der Grassilage aktuell ist keine coole Idee, die zu
Ja.
füttern, obwohl ich weiß, dass sie nicht geeignet ist, dass dann die Inzidenz immer noch mal wieder nach oben rauf poppt, weil der Pansen nicht gut läuft, weil das Tier nicht in einem ja, in einer Immunitätslage ist, die halt bombastisch Goldstandard aktuell für das Tier
Ja.
ist. Und die Anfälligkeit dann für Mortellaro oder für Tiere, die es bislang noch nicht hatten, dann einfach steigt. Und das ist das Feedback von Landwirten. Das ist ja auch nichts, was jetzt wissenschaftlich nachgewiesen ist, weil man dann immer mal wieder so sagt, naja, es hat keinen Fütterungskontext. Nein, hat es nicht. Aber wenn die Fütterung nicht rund läuft, sind die Tiere anfälliger. Und das ist was, was wir durchaus häufiger von den Landwirten ja dann hier gefeedback bekommen, weshalb wir einfach da auch einen Zusammenhang herstellen und uns nichtsdestotrotz ja wichtig ist, dass man sich da dann einmal ordentlich drum kümmert und auch mit einer klaren Strategie so. Ne, dann lässt man die Jungtiere außer Acht, aber die bringen es eigentlich schon alle immer mit.
Ja.
Das sind ja so grobe, ja, Schnitzer, die man dann einfach auch mal konsequent ausbauen muss, wenn man das Thema ernst meint und bekämpfen möchte.
Ja, cool. Also, wie gesagt, diese Folge dient euch zur Motivation, da euch wie immer ein bisschen intensiver auch mit der Fütterung auseinanderzusetzen und euch eben auch nicht da immer einreden zu lassen, dass in eurem Stall jetzt nicht mehr geht und dass ihr erstmal den Förderantrag für den Bau durchbringen muss, bevor ihr eine gesunde, fitte Herde haben dürft, die euch dann auch Spaß macht und die euch ja wirtschaftliche Milchproduktion ermöglicht, ne?
Genau, weil wir in der Regel, auch wenn man jetzt einen ganz alten Stall mit ganz schlechten Bedingungen hat, immer beobachten, dass es trotzdem Verbesserungspotenzial gibt. Und dann ist es nicht möglich, jetzt jede Milchmenge in jedem Stall zu melken. Das ist uns dann ja auch bewusst, aber euch ja auch. Aber man kann da immer noch mal draufschauen und das sollte man auch machen. Was sind denn dann realistische Stellschrauben? Weil wir da ganz, ganz oft schon festgestellt haben, dass jetzt nicht automatisch im neuesten Stall die meiste Milch gemolken wird, sondern oftmals ja sogar auch andersrum.
Genau. Also wenn ihr Lust habt, euch da auch von uns unterstützen zu lassen, dass wir einmal zusammen auch gucken, vielleicht in eurer individuellen Situation drüber sprechen, was da dann geht, dann meldet euch bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch und wir melden uns bei euch und telefonieren und besprechen dann alles.
Wir wünschen euch einen schönen Tag und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.